إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله تبارك وتعالى بادئ لبدء كما جمعنا في هذا البيت على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في مستقر رحمته وفي دار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه اشبت الله دس إر eure Schritten segnet und dass er uns diesen Tag hier segnet und dass er uns seine Barmherzigkeit schenkt, Allahumma Amin. Meine lieben Brüder und meine lieben Schwestern, wer hat überhaupt die Fähigkeit oder die Möglichkeit und das Niveau, dass er ein Zeugnis für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gibt, dass er ihn lobt, bestätigt. Wer kann so ein Niveau erreichen, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam bestätigt oder dass er ihm ein Zeugnis gibt? Wenn du ein Ingenieurstudium abschließt oder irgendeine Ausbildung abschließt, dann kommt diese Ausbildungsstätte und die gibt dir ein Zeugnis. Und immer derjenige, der das Zeugnis gibt, er ist höher als derjenige, der es bekommt. Vom Wissen her. Wer kann dann überhaupt den Propheten ein Zeugnis geben? Und wer, das ist ja das Gleiche bei Allah, wem kann er bezeugen? Und was macht dein Zeugnis, dass Allah einzig und alleine, nachdem er das für sich schon bezeugt hat, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو. Also, derjenige, der ein Zeugnis, ein Lob, eine Bestätigung für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, er hat für sich selber ein Zeugnis erworben, dass er ein vernünftiger, reiner Mensch ist. Sein Zeugnis über Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist ein Zeugnis über seine Reinheit. Das heißt, wenn du das bezeugst, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Vorbild der Vorbilder ist, dann weißt du, dass du im Guten bist und dass deine Seele rein ist. Also dein Zeugnis zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist vielmehr ein Zeugnis für dich, womit, was du dir selber hier auf deine Schulter hängen kannst. Aber wir sind nun mal in dieser Zeit der Wissenschaft. Ja, Zeit der Wissenschaft. Ich habe vorgestern eine wunderschöne Vorlesung von einem großen Professor ein Physiker, der in Quantentheorie spezialisiert ist, Herr Professor Hans-Peter Dürr, ein großer Mann mit großem Verstand und mit tiefem Verständnis über die Realität und die Wirklichkeit dieser Welt. Und dieser Mann, der darüber gesprochen hat, wie ein Mensch eigentlich in der Wirklichkeit ist. Er sagt über die Wissenschaft, oder diejenigen, die an die Wissenschaft hängen, sie machen denselben Fehler, was die Kirche damals gemacht haben. Die Kirche, als sie damals im Namen Gottes und im Namen der Religion Missetaten begangen haben und Mord, so macht die Wissenschaft heutzutage aber in einer geschickten Form. Die Wissenschaft heutzutage oder diejenigen, die das verehren als Gott, sagt, wir sind es und kein anderer. Und alles muss durch unseren Filter rein. Besteht das, dann ist das gut. Wenn es das nicht bestätigt, dann ist das nicht gut. Weil wir in dieser Zeit sind, wo die Wissenschaftler von allen Bereichen, sei es Psychoanalytiker oder Philosophen oder Physiker oder Denker, wenn man weiß, ein Mensch, der sein ganzes Leben verbracht hat mit Wissen und mit Reflektieren und mit Philosophieren und Nachdenken über diese Welt, und am Ende kommt er mit einem Zeugnis über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann weißt du, dass dieses Zeugnis von nicht irgendeinem, sondern von einem Referenz dieser Gesellschaft oder dieser modernen Welt. Ein Mann wie Leo Tolstoi, ein russischer Schriftsteller, ein großer Mann. Ich hatte die Ehre und die Möglichkeit, ein paar von seinen Büchern zu lesen. Einer der dickesten Bücher und der größten Bücher aller Zeiten. Nicht zu toppen. Sein Buch Krieg und Frieden. Oder Was ist Liebe? Ein wunderschönes Werk, was er gegeben hat. Und vieles andere. Dieser Mann, als ich mal ihn kennengelernt habe und seine Biografie, ich habe ihn nur gesehen als einer, der immer nach dem Höchsten strebt. Er hat immer nach den höchsten Werten. Natürlich, sein Basis war diese universale Werten, aber er war aber auch ein Gläubiger gleichzeitig, der immer nach den höchsten Werten gesucht hat. Dieser Mann Tolstoi in Russland und nicht nur in Russland, in der ganzen modernen Welt heutzutage ist ein Referenz von den großen Referenzen. Bevor ich gekommen bin, habe ich mal, weil ich ihn so gemocht habe, also als Mensch, habe ich mich gefreut, dass ich endlich, weil ich wollte, als ich mich über Tage lang mit seiner Literatur beschäftigt habe, wollte ich irgendwie mal wissen, was dieser Mann über Islam und über den Propheten Muhammad s.a.w. sagt, weil irgendwie habe ich es gefühlt. Seine Seele hat irgendwie etwas, was meine Seele zu ihm zieht. Und heute habe ich wirklich darüber gefreut und ich habe gelacht aus Freude, dass ich seine Zitaten gefunden habe, was er über unseren Propheten Muhammad s.a.w. sagt. Er sagt, أنا واحد من المبهورين بالنبي محمد الذي اختاره الله الواحد لتكون آخر الرسالات على يديه وليكون هو أيضا آخر الأنبياء. Er sagt, ich bin bewundert und sprachlos über den Propheten Muhammad, der von dem alleinigen Gott auserwählt wurde, dass er das Prophetentum abschließt. und dass er der letzte aller Propheten wird. Ich habe gesagt, so habe ich bei mir drin, dass du das bist. Und dann sagt er, يكفي محمدا فخرا أنه خلص أمة ذليلة دموية. Er sagt, es reicht für den Propheten Muhammad als Stolz und Freude, dass er eine erniedrigte, blutige Nation von den Krallen und von den Fesseln, von den satanischen, blutigen Sitten der Arabern herausgebracht hat. Und dann hat er ihnen einen Weg zur Höhe und zur Entwicklung eröffnet. Und seine Scharia und seine Religion überdeckt die Welt, weil sich das mit dem Verstand und mit der Weisheit übereinstimmt. Damals habe ich mir mal gedacht, wenn ich sitze und lese die Bücher von diesen Denkern oder höre mal ein Hörbuch von großen Leuten, dann dachte ich, hey, diese Leute, die waren nicht irgendeiner, ein Nicht-Muslim, nein, nein, nein. Der hat sein ganzes Leben im Nachdenken und Reflektieren verbracht und er hat alles Mögliche sich angestrengt, bis er gestorben ist. Und dann kommt einer und sagt gleich mit einem kleinen Sätzchen, Hölle, Hölle, Ewigkeit für die Ewigkeit und Schmoren und alles Mögliche. Das sind deine Maßstäbe nur. Das sind deine Maßstäbe nur. Aber Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala gesucht haben, nach ihren Möglichkeiten in ihrer Umgebung und trotzdem kommen sie zu solchen Schlussfolgerungen. Allahu Akbar, Allahs Barmherzigkeit ist breit und viel größer, als du dir denkst. Gerade hat mir meine Frau gesagt, sie hat ihr Kind in dem Schuss. Und dann begann sie zu weinen und sagt, wenn ich mal darüber nachdenke, dass meine Barmherzigkeit zu meinem Sohn nur ein Hundertstel von der Barmherzigkeit Allahs ist, dann kann ich nur darüber weinen. Ich habe ihr gesagt, nein, du irrst dich. Nicht deine Barmherzigkeit zu deinem Sohn. Nein, nicht deine Barmherzigkeit ist ein Hundertstel. Nein, alle Barmherzigkeiten, die in dieser Welt befinden, in allen Welten, von den Tieren, von den Pflanzen, von dem Universum, von Luft, von Essen, Speisen, all diese Barmherzigkeiten. Und mach ein mathematisches Summenzeichen, alles zusammen, ist ein Hundertstel. Ist ein Hundertstel von der Barmherzigkeit Allahs, die er für das Jenseits gespart hat. Und so viele Menschen strömen ins Paradies. So viele Menschen, die du dir nie vorstellen kannst. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist niemals einer. So ist nicht sein Bild in dem Koran. So ist nicht sein Bild im Koran, dass er jemanden bestraft, der sich angestrengt hat. Und nicht angekommen ist und er hatte keine andere Möglichkeit, überhaupt zu seinem Weg anzukommen. Subhanallah, geehrt sei er, dass er nur bestraft, einfach so. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Niemals werden wir bestraft, erst wenn unsere Boten ankommen, das heißt, wenn unsere Botschaft ankommt. Das war so Tolstoi mit seinem Zeugnis. Und ein anderer großer Mann unserer Zeit, natürlich ist er gestorben, ein jüdischer Amerikaner, ein großer Wissenschaftler, ein großer Astrophysiker namens Michael Hart, der auch Geschichtenbücher geschrieben hat. Also, er war ein Historiker gleichzeitig. Und dann nach seiner fundierten Forschung, er kommt und er klassifiziert 100 besten, einflussreichsten Persönlichkeiten der Menschheitsgeschichte. Nochmal. Der Menschen, des Jahrhunderts? Des Jahrtausends? Nein! Der Menschheitsgeschichte. seit dem ersten, seit der ersten Existenz bis jetzt. Er hat sich angestrengt, und das sind große Wissenschaftler, die sich mit den Thematiken beschäftigen, und am Ende gibt er uns sein Butter. Er gibt uns den Nektar von seiner ganzen Forschung. Ein jüdischer Amerikaner, der zu der westlichen Zivilisation gehört in der modernen Zeit. Er kommt und er macht alle Leute sprachlos. Alle Leute sprachlos. Indem er schreibt, und gleich schon in der Einführung des Buches gibt er das, und danach gibt er die Liste 1, 2, 3, 4. Er sagt, dass ich, Mohammed, die Liste der 100 einflussreichen Personen der Weltgeschichte anführen lasse, wird einige Leser überraschen und durch andere in Frage gestellt werden. Aber er war der einzige Mensch in der Geschichte, der sowohl auf religiösen als auch auf weltlichen Gebiet höchst erfolgreich war. Ein Zeugnis von diesem Mann. Wisst ihr, mit wem war der Prophet zusammen? Was waren die Favoriten und die Konkurrenten? Da waren auch große Geschichtsleute. Isaac Newton und natürlich und Christoph Kolumb und Jesus a.s., der im dritten Platz war. Jesus a.s., er hat ihn als im dritten Platz a.s. und große und wie Aristoteles und Sokrates und all diese großen Berge der Menschheitsgeschichte. Da kommt der Mann, der aus dem auf der tiefsten Wüste Arabiens, wo die Zivilisation am Ende der Karawane war und deren Stämme einander bekriegt und getötet haben. Manche 40 Jahre töten sie einander, weil die Kamelstute von diesem Stamm den anderen Kamelstute bei einem Wettbewerb gewonnen hat. Und dann bekriegen sie sich für 40 Jahre. So waren sie. Dann kommt sallallahu alaihi wasallam aus dieser Mitte und er macht aus ihnen Menschen. Menschen. Und das war keine einfache Sache. Und nicht mit Macht. Und nicht mit Schwert. Er war ganz normal, ganz bescheiden. Er hatte sein kleines Häuschen, vielleicht mal 13, 15 Quadratmeter, und er lebt bescheiden. Ganz einfach. Er hatte keine Aufseher oder Bodyguard, die neben ihm waren. Nein, er war ein ganz einfacher Mensch. Aber er konnte in der Zeit schon eine Umma zur Welt bringen. Gandhi, ein großer Mann in Indien, der auch so viel in seinem Leben erfahren hat. Ein großer Mann, der auch in der Geschichte reingekommen ist. Er sagt, ich wollte immer die Eigenschaften dieses Mannes kennenlernen, der die Herzen von Millionen Menschen gewonnen hat. Jetzt aber bin ich feste Überzeugung, dass seine Lehren nicht durch Schwert gekommen sind, vielmehr durch seine Bescheidenheit, durch seine Disziplin, durch seine Ehrlichkeit in den Verträgen und durch seine Bemühungen und durch seine Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit gegenüber seinen Freunden, gegenüber seinen Gefolgschaften und auch wegen seinem Mut mit und wegen seinem Vertrauen, sein volles Vertrauen gegenüber sein Herr. Als ich zu Ende war mit dem Biografiebuch, was ich hatte, ich war so traurig darüber, dass ich kein weiteres Buch über ihn habe, dass ich das weiterlesen kann. Ja, du sitzt hier und du sagst Gandhi, Gandhi. Er hat eine Möglichkeit, ein kleines Fensterchen, und das war das Buch, und er hat das gesagt. Und er sagt, leider habe ich kein anderes Buch. Das war vielleicht gar nicht einfach. Leider habe ich kein anderes Buch über ihn, und er ist traurig darüber. Sein Nachbar, ein großer hinduistischer Mystiker, der auch in die Geschichte reingekommen ist, namens Ramakrishna Rao. Ramakrishna Rao sagte über den Prophet, keiner kann die Persönlichkeit des Propheten Muhammad von allen Seiten umfassen und kennenlernen. Das ist zu viel, das kannst du nicht. Er sagt, aber ich will euch mal nur ein paar von seinen, von bestimmten Bereichen über seine Persönlichkeit. Er sagt, Muhammadun al-Nabi, er ist Muhammad, der Prophet. Wa Muhammadun al-Muharib, und Muhammad, der Kämpfer. Wa Muhammad Rajul al-A'mal, Muhammad, der Geschäftsmann. Wa Muhammad Rajul al-Siyasa, Muhammad, der Politiker. Wa Muhammad al-Khatib, Muhammad, der Prediger. Wa Muhammad al-Muslih, meint damit Muhammad, der Sozialarbeiter, der für die Gesellschaft Gutes tut. وَمُحَمَّدْ مَلَاجُ الْيَتَامَ Muhammad, der Zufluchtsort für die Weisen. وَمُحَمَّدْ حَامِ الْعَبِيدِ Muhammad, der Beschützer der Sklaven. وَمُحَمَّدْ مُحَرِّرُ النِّسَاءِ Muhammad, der Befreier von den Frauen. وَمُحَمَّدْ الْقَاضِي Muhammad, der Richter. كُلُّ هَذِهِ الْأَدْوَارِ الرَّائِعَةِ فِي كُلِّ دُرُوبِ الْحَيَاةِ الْإِنسَانِيَةِ تُؤَهِلُهُ لِأَنْ يَكُونَ بَطَنْ All diese Rollen, die er hatte, die bringen ihn, dass er in der Spitze von allen Gesichtern von einflussreichen Menschen. Und dann gibt es ein anderer Orientalist. Und wir wissen, die Orientalisten, die sich mit den Thematiken des Islam wissenschaftlich, sachlich würde ich nicht sagen, würde ich mal in Klammern sagen, aber sie sagen auch sachlich. Dabei, da habe ich noch etwas dagegen. Aber zumindest mal wissenschaftlich, mit wissenschaftlichen Methoden, die sich mit den Thematiken des Islam wissenschaftlich beschäftigen. Und dann kommen sie am Ende ihrer Forschung und sagen Folgendes über den Propheten Muhammad s.a.w. Bertelmi Sandheller, er sagt, der Prophet war einer, der zu der Religion des alleinigen Gottes gerufen hat. Er war in seinem Ruf mild und warmherzig und sogar gegenüber seinen Feinden. Und wenn in seiner Persönlichkeit hatte er zwei Eigenschaften, die gehören zu den besten Eigenschaften, was ein Mensch haben kann. Und das hat er in sich drin, nämlich die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit. Das sagt nicht der Abdul Azim in Bilal Rushdie, der sowieso zugehörig ist zum Propheten. Der sich fühlt, dass er, ich bin den Sand, worauf du läufst, ja Rasulallah. Ich bin das. Nein, das ist ein anderer. Aus den anderen Gebieten. Und er sagt das über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Eduard Monte, das ist auch ein Mont, das ist ein französischer Orientalist. Er sagt, Muhammad wurde damit, ich sage Muhammad, weil das sind seine Rede. Muhammad wurde damit bekannt, dass er aufrichtig in seiner Absicht war. Und dass er mild und gütig. Und dass er gerecht in seinen Urteilen war. Und dass er wahrhaftig, wenn er über sein Denken sich äußert. Und zusammengefasst sage ich, kana Muhammad azka wa adyan wa arham arabi asrih wa ashaddahum hifadan ala zimam faqad wajjahum ila hayatin lam yahlumu biha min qabl wa asasalahum. Er sagt, da war Muhammad der reinste und der religiöseste und der barmherzigste unter den Arabern seiner Zeit. Und er war einer, der alle Zügel festgenommen hat und bewahrt hat. Denn er hat ihnen ein Leben ermöglicht. Ein Leben, wovon keiner von ihnen geträumt hat. Und er hat ihnen einen Staat. Einen Staat, die in der Zeit sogar ein Drittel gleich 30 Jahre danach, oder war ein Drittel der Menschheit auf der Erde, waren in Klammern Muhammadaner mit ihren Begrifflichkeiten, wie Sie das so nennen. Bernard Shaw, auch ein großer englischer, britischer Politiker, Dramatiker, Satiriker, Musikkritiker, und er hatte Nobelpreis, Oscarpreis über ein Drehbuch, was das beste Drehbuch aller Zeiten war. Dieser Mann, er hat ein Buch über Mohammed s.a.w. geschrieben. Das Buch wurde von den britischen Mächten verbrannt. Aber sein Zeugnis über Mohammed s.a.w. ist fest verankert. Er sagt, diese Welt, er redet über unsere Welt, er ist ja nur vom 19. Jahrhundert oder sogar 20. Jahrhundert. Er sagt, diese Welt, in der wir uns befinden, braucht so ein Mann in der Denkweise des von Propheten Mohammed. Hadan Nabi, dieser Prophet, dessen Religion in eine Stufe gebracht wurde, wo man nur Achtung und Respekt zeigen kann. Er war die stärkste Religion, die alle möglichen schlechten Sitten sozusagen beherrscht hat, sodass das alles wieder berichtet wurde. Und dann sagt Khalid al-Khulud al-Abad, er sagt, eine ewige Religion, die ewig bleibt, nicht irgendeine eine Zivilisation, persische oder Genghis Khan von Mongolen und so, die haben eine Kurve hoch und dann Kurve runter. Nein, diese Religion bleibt. Und ewig, ewig, er sagt, U'jubatun khariqa. Er sagt, eine außergewöhnliche Wunder. Und was ich mit meiner Forschung festgestellt habe, dass er kein Feind der Christen war. Allahu Akbar. Er sagt, er war kein Feind von den Christen. Nein, vielmehr muss man ihn so nennen. Der Retter der Menschheit. Der Retter der Menschheit. Und dann sagt er, und meiner Meinung nach, wenn Mohammed die Führung dieser Welt heutzutage übernehmen würde, dann wird er den Erfolg haben, dass er all unsere Probleme heutzutage löst, was uns zum Frieden und zu der Glückseligkeit führt, womit die Menschheit sich erleuchtet. Wer sagt das? Der Mann schon. Er sagt, dieser Mann ist der Mann des Jahrhunderts. Ja, mit all diesen Verderben. Da wäre kein Erster Weltkrieg und Zweiter Weltkrieg, wo alleine 50 Millionen, nicht 50.000, nicht 500.000, 50 Millionen Menschen sind in Europa alleine. In Europa alleine verstorben. Da wäre kein Vietnamkrieg und kein Afghanistankrieg und kein Tschetschenienkrieg und kein erster Irakkrieg und zweiter Irakkrieg und all diese Kriege, die eigentlich nicht von den Muslimen geführt wurden, das ist nur Nummer, um zu vermerken. Weil heutzutage wird Mord an Muslimen was? Immer geklebt. Oh, Mörder, 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 Mörder. Hallo, hallo. Öffnet mal eure Augen und sagt, waren das die Muslime, die den Vietnamkrieg geführt haben? Nein. Waren das die Muslime, die den Ersten Weltkrieg gemacht haben? Nein. Waren das die Muslime, die den Zweiten Weltkrieg gemacht haben? Nein. Waren das die Muslime, die Länder in Afrika und in Asien und überall kolonialisiert haben? Nein, waren das nicht. Waren das die Muslime, die den Ersten Irakkrieg gemacht haben? Nein. Zweiten Irakkrieg? Nein. Waren das die Muslime, die den Tschetschenienkrieg geführt haben? Nein. Waren das die Muslime, die Afghanistan-Krieg geführt haben? Nein. Waren das die Muslime, die überall diese Kriege dieser Welt in unserer Zeit geführt haben? Nein, nein, nein. Aber sie haben 12 Personen getötet. Schreckliche Mörder. 12 Personen? 12 Personen! Na? Und dabei sagen sich die Muslime los von den Mördern und sagen, sie haben mit uns nichts zu tun. Sie haben mit uns nichts zu tun. Aber diese Doppelmoral, der heutzutage herrscht, überall herrscht, das stört langsam, nicht langsam, das stört. Das stört alle Muslime. Keiner ist zufrieden mit dem, was da geschieht. Verurteilen gegen Terror, gegen... Gut, alles gut. Die Melodie können wir euch singen. Ja, noch ein Jahr lang singen wir die Melodie. Aber die Wahrheit bleibt klar. Dass eigentlich dieser Fokus falsch gelegt ist. Normalerweise müssen wir die Ursachen von solchen Sachen betrachten und studieren. Wie kommt das, dass jetzt dass dieser Frieden in dieser Welt gestört wird, nicht nur in Europa. Europa hat die wenigsten, hat weniger Schaden und am wenigsten im Schaden, was Terror angeht. Wer leidet unter Terror? Wer? Muslime. Wer stirbt unter Terror? Muslime. Aber da wird so gezeigt, dass jetzt Westen darunter Schaden trägt. Ja, wenn Westen mit dieser Politik und mit dieser Medienhitze weitermacht, dann natürlich wird Terror hier klopfen. Und das, was wir in Paris gesehen haben, das ist ja nur der Anfang. Und demnächst kommen sie hier und sagen, hallo, jetzt sind wir da. Ich will nicht den Minbar damit verschmutzen. Wallahi, geehrt ist dieser Ort. Diese verdorbene Seele, diese blinde Seele, der gesagt hat, kommst du wieder zurück nach Deutschland? Er sagt ihm, nein, ja, natürlich komme ich nach Deutschland wieder zurück. Aber nicht mit Freude und glücklich sein und so. Ich komme mit Waffen. Und warum? Ja, damit ich euch töte. Und er sagt das so. Ja, damit wir euch ermorden. Ja, da gibt es nur Islam oder gar nichts. Und welcher Islam? Sein Islam. Entweder oder Kopf ab. Ja, natürlich kommen solche giftige Pflanzen. Und sie werden immer gespeist. Und dann wundert man sich heutzutage über Pegida. Wallah, ich lache mich tot. Ich lache mich tot, wenn ich sehe, dass die Pegida-Leute von gestern, die beschimpfen Pegida von heute. Hallo, welche Pegida? Pegida-Bewegung in Dresden? Wer sind sie? Pegida war ja schon. Diejenigen, die Pegida jetzt kritisieren, von den Politikern und von den Medien, sie waren Pegida von gestern. All diese Fahnen, wo es geschrieben ist, Islamisierung Deutschland, Scharia wird in Deutschland eingeführt, Dschihad in Deutschland und das alles war schon in Zeitschrift Spiegel und all diese ihresgleichen, die waren, erinnert ihr euch nicht? Schwarze Bilder, Hintergrund. Und dann kommt ein deutscher Fahne und dann kommt jemand, der sowas von Terrorist aussieht und dann sagen sie, demnächst ist Deutschland islamisiert. Und jetzt diese Leute sagen, hey, Pegida ist nicht gut. Ihr seid Pegida. Und ihr habt Pegida zur Welt gebracht. Und ehrlich gesagt, ich zweifle daran, warum sie überhaupt Pegida kritisieren. Ob das wirklich für den Islam, ich denke, dass es politische Interesse dahinter stecken. Denn Pegida auf einmal von Parteien, von neu gegründeten Parteien wie Alternativ und wie alle andere, die werden natürlich neue Wahlstimmen zu sich übertragen. Das heißt, unsere Freunde von FDP werden weiter ihre Stimmen verlieren und die Grünen werden weiter ihre, was? Und all diese möglichen Leute und die Stimmen übertragen sich zu anderen Orten. Nämlich bei Rechtsradikalen oder zu den Rechten. Alles klar? Das ist alles deswegen, das soll nicht so gehen, weil wir später im Abgeordnetenhaus Probleme haben mit dem Gleichgewicht und. Pegida, wer hat die ganze Zeit gehetzt gegen Islam? Pegida ist nichts anderes als ein Frucht von dem, was ihr in den letzten Jahren angebaut habt. Mit eurer Berichterstattung. Über den Islam und über die Muslime. Und das letzte, als ich bei ihrer Sendung war. Wie die Sendung überhaupt zusammengeschnitten wurde. Ja, dass man dich gar nicht ernst nehmen möchte. Und du bist sowieso Hassprediger. Und auch wenn du sagst, Leute, ich bin gegen Radikalisierung, hier sind meine Hände ausgestreckt, lass uns zusammenarbeiten für das Wohle des Landes und für Frieden und für... Und dann schaltet man dich ab. Das ist Pegida für mich. Pegida ist das nur ein kleines Beispiel dafür. Aber in all fast allen Talkshows läuft alles das Gleiche. Und auch was geschrieben wird. Deswegen, ich wundere mich nicht über Pegida. Wäre ich ein ganz normaler Deutscher, ganz normaler, der in Zittau und Zwickau lebt und am Wochenende seine Bildzeitung und sein Bierchen hat, wäre ich so einer, ich wäre Pegida. Und ich hätte Angst vor dir gehabt. Und ich hätte dich beleidigt bis zum Knochenmark. Und ich würde dich sogar, wenn ich so ein Deutscher, natürlich, deswegen wundere ich mich nicht über Pegida. Ich verstehe euch, ihr arme Gesellen. Ich gucke euch sogar mit Barmherzigkeit. Die Ursache liegt an euren Verantwortungsträgern, eure Politiker und eure Medien. Sie haben diese Pegida erschaffen und danach wundern sie sich und danach kommen die Verantwortungsträger von oben und sagen, hey, Islam gehört zu Deutschland. Lasst uns von solchen Sätzen. Das ist alles nur Mündlichkeit, nichts. Bringt uns etwas Bodenfestes. Ja, dass ihr zum Beispiel die Würde aller Menschen verteidigt, so wie es im Grundgesetz steht. Dass keiner beleidigt, beschimpft, geschmäht werden darf. In seiner Weltanschauung, in seiner Religion, in seiner Kultur. Und dann sagen sie, Pressefreiheit. Ja, Alhamdulillah. Sag mal, auch sowas würde ich das nicht sagen. Aber nur damit man mal erstmal das versteht. Wenn eine Zeitung eine Frau so malt und schreibt, und also so malt und mit einem nackten Hintern und von dem After kommt ein Stern und da über den Stern steht Mohammed. Freiheit? Ich will mal gar nicht weiter erzählen über ihre Zeugnisse. Freiheit? Das ist die Frechheit. Das ist keine Freiheit. Und was mich wundert, dass Politiker kommen und sagen, natürlich, ich mag das nicht, aber ich kann nichts dagegen sagen, weil wir sind halt im Meinungsfreiheitsland und das muss so weitergehen. Hallo, was ist denn Freiheit? Habt ihr uns nicht beigebracht, dass die Freiheit da endet, wo die Freiheit von den anderen verletzt wird und beginnt? Es geht hier um nochmal. Es geht hier um 1.000 Millionen und 700 weitere Millionen Menschen auf der Erde. Für sie ist der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, alles in allem. Was ist meine Mutter vor dem Prophet? Was ist mein Vater? Die sind ganz unten. Prophet, sallallahu alaihi wasallam, der uns das seelische Leben mit Allahs Hilfe gegeben hat, der uns zur Rechtleitung gerichtet hat, unser Vorbild, unser Erzieher, unsere Identität, unser Denken, unser Ich, mein Ich, versuche ich ja seit meinem Alter, seit 37 Jahren, oder seit jetzt, wenn man bewusst ist, seit 25 Jahren, versuche ich mein Ich an Mohammed anzupassen. Also das heißt, das ist der tiefste Punkt meiner Würde. Stimmt's oder nicht? Das ist mein Ich. Und dann kommt einer, und er greift mein Ich und das Ich von 1.700 Millionen Menschen auf der Erde. Und in schlimmster Art und Weise. Und dann frage ich mich, brauchen wir sowas in so einer Zeit, wo es sowieso unruhig ist und wo der Frieden sowieso wackelt und wo Terror überall von da ist, brauchen wir so ein Benzin auf Feuer? Erlaubt ihr sowas in euren Ländern? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Frieden schenken. Und möge Allah ihnen ein Gehirn, einen Kopf geben, dass sie ihr Land mal beschützen und bewahren. Mit Bodenständigkeit und Besonnenheit. Allahumma amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli wa sallimu ala khatam al-nabiyyin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Im Abschluss dieser Predigt möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen, die in der Zeit des Propheten mit ihm passiert war. Die Geschichte wird überliefert in Sahih Ibn Hibban. Und das war in Medina. Ein großer Mann von den Juden, ein Gelehrter, ein Großgelehrter von den Juden, namens Zayd ibn Abbas ungefähr in dieser. Aber er war bekannt. Natürlich bei den Juden und Christen, die Allah Ta'ala uns im Koran sagt, dass die Merkmale von dem Prophet von Endzeit, die hatten das schon in ihren Büchern, wie er aussieht, was er sagt, welche Botschaften. Er sagt, ich habe alle möglichen Botschaften, alle möglichen Merkmale in Muhammad gesehen, dass er wirklich der Prophet, der in der Tora ist. Aber zwei Sachen wollte er noch überprüfen und untersuchen, ob er sie hat. Na jedenfalls, es war irgendwann mal eine Gelegenheit, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgrund Geldmangel für die Umma, er hat Geld oder er hat also Datteln und so, das war damals das Geld, irgendwie Geld gebaut, also ausgeliehen von diesem reichen Gelehrten von den Juden. Und er hat mit ihm eine Zeit vereinbart, komm an dem Tag so und dann kriegst du das zurück. Der Mann kam zwei Tage vor dem Termin, mit Absicht. Er kam und er fand den Propheten in einer Sitzung mit seinen Gefährten sitzen und der Umar radiallahu anhu war an seiner Seite. Der Mann kam zwei Tage vorher mit Absicht, weil das ist die Zeit der Prüfung. Wisst ihr, was er gemacht hat? Was sage ich den Leuten, die da rumschreien, der Prophet schmäht, der soll getötet werden. Der ihn beleidigt, der soll getötet werden. Hör mal zu. Er kam und er hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam in eine gewaltige Art und Weise ihn von hier genommen, zu sich gezogen. Und dann beschimpft er ihn, bis es nicht mehr geht. Und er beschimpft seine Familie und seine ganze Abstammung. Wisst ihr, für Arabien damals, du kannst mich beleidigen, aber nicht meine ganze Abstammung. Er sagt ihm, Antum ya bani Abd al-Muttalib, innakum qawmun buhtun. Ihr alle Abstammung von Banu Abd al-Muttalib. Ihr seid alle Betrüger und Diebe und keiner kann euch vertrauen. Gebt mir mein Geld zurück. Umar ibn Khattab, zack, zieht sein Schwert raus. Er kann das nicht verkraften. Er sieht, dass der Prophet jetzt beleidigt wird und beschimpft wird. Sagst du, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar, worauf wartest du? Dann los! So wie sie ihn mal malen, ein harter Prophet, der sich rächt. Na, was hat er gemacht? Ja, Umar! Hör auf, Umar! Und dann sagt er zu Umar, erstmal, er sagt, ja, Umar, was hättest du gemacht? Du hättest mir empfohlen, dass ich das Anvertraute wieder zurückgebe. Und du hättest ihn dazu gerufen, mild und in milder Art mit mir zu reden. Er hat gar nicht darüber gesprochen. Du bist zwei Tage vorher gekommen. Er hätte das ja gesagt. Dann hätte er für sich gerecht. Ja, stimmt. Nein, er vergisst das und er macht das alles auf sich. Er sagt, hallo, Umar, du hättest mir sagen müssen, gib ihn zurück. Und ihm hättest du gesagt, sei doch mild. Geh, Umar, geh mit ihm zu den Schatzkammern und gib ihm sein ganzes Geld zurück. Und noch darauf gibst du ihm 40 Kilo Datteln dazu. Er sagt ihm, warum, ja Rasulallah? Er sagt ihm, nur weil du ihn erschrocken hast. Nur weil du ihn erschrocken hast. Er ging mit Umar ibn Khattab, bevor sie den Schatzkammer betreten, der Gelehrte von den Juden sagt, Ashhadu an la ilaha illallah. Er spricht das Glaubensbekenntnis. Er sagt ihm, was machst du? Warum hast du das mit dem Propheten gemacht? Er sagt ihm, du Umar, es steht in unseren Schriften über den Prophet, der am Ende der Zeit kommen wird. Zwei Eigenschaften stehen bei ihm. Zwei Eigenschaften stehen bei ihm. Ich wollte die überprüfen, ob er die hat. Er ist immer gütig und freizügig. Zweitens, immer wenn du ihn angreifst, oder je mehr du ihn angreifst, desto milder und gütiger wird er. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Das ist unser Prophet. Das ist unser Prophet. Ja, als er mit 10.000 Menschen nach 10 Jahren wieder zurückgekehrt ist.
Wohin?
Nach Mekka, dein Land. Leute, sie gingen, die anderen, sie gingen wie die Mäuse in ihren Löchern. 10.000 Muslimen und alle bewaffnet und mit Schwertern. Die hier, wie der Prophet Muslim beschrieben wurde, als er in Mekka reinkam. Auf sein Reittier und er macht seinen Kopf so runter. Aus Demut und er ist am Weinen. Er hört auf der anderen Seite Sa'd ibn Ubadah, der die Fahne der Muslime trägt. Er hört ihn sagen, Al-Yawma Yawmul Malhama. Heute ist der Tag von Malhama. Was ist Malhama? Malhama ist der Schlacht aller Schlachten. Heute wird Blut vergossen. Heute ist Yawmul Malhama. Malhama. Dieses L, mach mal L weg. Und mach dazu ein R. Der Prophet sagt, Al-Yawma Yawmul Malhama. Heute ist der Tag der Barmherzigkeit. Lass mich von Blut. Heute ist der Tag der Barmherzigkeit. Warum? Weil alle seine Gegner, alle Feinde, die ihn vertrieben haben und seine Freunde, die ihn getötet haben, die sie boykottiert haben, alles Schlimmes getan haben, alle gehen wie die Mäuse rein. Er geht sallallahu alaihi wasallam und er sagt ihnen, Leute, seid alle ruhig, ihr seid alle frei. Und ihr seid alle von mir freigesprochen. Keinem wird Schaden zugefügt. Das war unser Prophet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit ihm zusammen machen. Dass wir seine Nachbarn im Paradies werden. Und dass wir nach seiner Methodik leben. Dass wir ihm nicht schaden und sein Bild verschmutzen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von den Leuten machen, die seine Sunna kennenlernen, bewahren, verinnerlichen und danach leben. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Ja Allah, wir bitten dich, dass du uns Frieden schenkst. Ja Allah, gib uns Frieden. Ja Allah, lass uns als Barmherzigkeit sein für die ganzen Welten, ja Allah. Lass uns als Barmherzigkeit und als Wegweiser für den Islam sein, ja Allah. Ja Allah, gib uns Wissen und Verständnis über den Islam. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa aqim as-salat, inna as-salat kanat al-mu'minina.